Echt BRK. Stimmen aus 63486. Hier ist der Thorsten.
Und hier ist die Sandra. Schön, dass ihr uns hört.
Ja, herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Heute zur Echt BRK Stimmen aus Bruchköbel Goes Auswärts. Ja. Wir haben hier heute unsere erste Auswärtsaufnahme. Und für alle, die jetzt zuhören und nicht am Autofahren sind, holt euch mal Zettel und Stift raus. Wir kommen unserem Bildungsauftrag nach. Heute wird's informativ, aber sowas von. Ne? Also wer etwas mehr über Bruchköbel erfahren möchte, der ist jetzt hier an der richtigen Adresse. Und wir haben hier einen absoluten Sachverständigen am Start, der uns durch die Geschichte von Bruchköbel führen wird. So spannend, ich habe schon im Vorgespräch an seinen Lippen gehangen, ja, wie ich sonst eigentlich nur bei Sandra mache. Ne? Sandra, möchtest du unseren Gast kurz vorstellen?
Ja,
möchtest
ist
du?
Besser, wenn du jetzt mal still bist. Hallo ihr Leute da draußen. Ich freue mich, wir sitzen nämlich im Freilichtmuseum, will ich immer sagen, im Heimatmuseum von Bruchköbel. Wollten das gerne hier vor Ort machen und ich krieg schon richtig Lust auf Äppelwein, weil ich sitze direkt gegenüber von der Äppelwein-Presse, glaube ich. Ja. Wir sagen jetzt einfach mal ja. Und vor allem passt gut auf und macht euch Notizen. Der Thorsten wird dann die Sommerpause über ein Quiz bezüglich unserer heutigen Folge erstellen, wenn er mag. Er ist total begeistert, sehe ich gerade.
Super, tolle Idee.
Also wie auch immer.
Immer diese unabgesprochenen Dinge, die hier passieren. Ne?
Ja. Wie auch immer. Ist echt interessant hier. Ich habe schon die eine oder andere richtig dämliche Frage gestellt. Bildungsauftrag und Sandra, völlig konträr, aber wir tun mal unser Bestes. Frank, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise schön, dass ihr heute hier seid und dass wir zusammen so ein bisschen über das Heimatmuseum und den Geschichtsverein von Bruchköbel sprechen.
Und die Heimat, jawohl. Dann fangen wir doch direkt an mit unseren Eingangsfragen, die ich heute direkt schon vor mir liegen habe, nur mal so. Für die Leute, die uns öfter hören, das ist nicht immer so. Lieber Frank, ich lebe in Bruchköbel, weil
ich hier geboren wurde, also offiziell natürlich in Hanau geboren. Hausgeburt war damals nicht ganz so verbreitet, bin aber in Bruchköbel aufgewachsen, groß geworden, zur Schule gegangen, habe mehr oder weniger 95% meines Lebens in Bruchköbel verbracht und finde Bruchköbel einfach als Ort lebenswert und schön und deswegen hat es mich nie in die Ferne gezogen.
Ich glaube, das ist jetzt aber auch wir haben jetzt Aufnahme Nummer, was sind wir denn jetzt? 12. Wir sind jetzt hier bei der 12. Aufnahme, ja. Und von 12 haben das irgendwie 12 gesagt.
Nee, 11.
11? 11? Ja, 11. Aber
wir haben ja auch wieder einen Zugezogenen dabei.
Ja,
ja. Weil wir ja offen sind.
Ja, wir sind total offen. Ja, open-minded, ja. Entschuldigung, ich wollte hier nicht unterbrechen.
Alles gut, Thorsten. Ja. Ich sehe es dir nach. Denke ich an Bruchköbel, denke ich an?
Geborgenheit, friedvolle Umgebung, nette Menschen, viele tolle Veranstaltungen und natürlich ganz viele spannende Geschichten.
Sehr schön. Bruchköbel ist toll, weil?
Würde ich gerade wiederholen. Also wegen der Menschen, wegen der tollen Aktionen, die hier passieren und wegen der spannenden Geschichten.
Und weil ja jedes Mal auch ein bisschen gemeckert werden darf, in Bruchköbel fehlt.
Oh, das ist jetzt ehrlich gesagt wirklich tatsächlich schwierig. Und da bin ich jetzt etwas unvorbereitet auf die Frage, obwohl ich mir die anderen Podcasts schon angehört habe. In Bruchköbel fehlt. Also aus unserer Sicht fehlt im Endeffekt etwas wie ein zentrales Archiv, wo im Endeffekt die Geschichte von Bruchköbel, von den Bruchköbler Vereinen, von Bruchköbler Menschen irgendwo zentral, irgendwo zusammengetragen wird und erfasst wird. Das wäre noch etwas, wo ich sage,
wäre eine Idee für den Anbau vom zweiten Schwimmbad dann.
Ja. Erst dann, wenn die Rutsche angebracht wird.
Erst die Rutsche, dann das zweite Schwimmbad, die zweite Ballsporthalle.
Die zweite Ballsporthalle, genau. Und dann nicht zu vergessen, der Biergarten.
Ah, der Biergarten. Aber da haben wir uns ja drauf geeinigt, Eigenregieverein.
Und du bist erste Vorsitzende.
Aber Biergarten nicht. Können wir auch gerne hier ans Museum ankoppeln.
Keine schlechte Idee, wenn ich ehrlich bin.
Ja, der Hof ist total schön.
Ja, das auf jeden Fall.
Das sollte weitergedacht werden.
So, um jetzt den Frank Herwig noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir noch so eine kleine Schweinerei vor mit dir. Ja, und zwar läuft das Ganze ab unter der Fragestellung Tee oder Kaffee. Ja, also du kriegst jetzt hier zwei Begriffe zur Auswahl und du darfst dich dann für einen entscheiden. Und wenn du willst, kannst du gerade noch mal einen Satz dazu sagen. Also Tee oder Kaffee, fangen wir doch mal an. Ist das, was bevorzugst du?
Ich bin Teetrinker. Ich war früher leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Habe dann allerdings festgestellt, dass ich meistens den Kaffee nur geholt habe. Zwei Schlucke genommen, weggestellt und den Rest dann weggeschüttet, weil kalter Kaffee schmeckt irgendwie nicht. Und deswegen habe ich gedacht, Tee trinken ist irgendwo nachhaltiger. Den kannst du auch kalt trinken.
Sehr gut. Google oder KI-Assistent?
Boah. An der Stelle bin ich tatsächlich so ein bisschen oldschool, eher Google. Mhm. Ich verwende natürlich berufsmäßig und natürlich jetzt auch für den Geschichtsverein häufiger auch mal die KI.
Kommt man gar nicht dran vorbei, ne?
Ja. Ich nehme immer noch ein Lexikon.
Ich habe den Brockhaus noch.
Ja, das letzte Exemplar wurde an Sandra verkauft, ja. Aber ich glaube, den Joke hatten wir schon mal, ja. Ja, okay. Dorfkneipe oder Rooftop-Bar?
Dorfkneipe, definitiv. Ja. Ich bin Dorfkind. Ja. Es gibt nichts Schöneres.
Ist auch gut so. Netflix oder lineares Fernsehen?
Auch oldschool. Linear. Also ich habe keinen Netflix-Account. Ich hatte nie einen Netflix-Account.
Und wirst doch nie einen haben.
Ich glaube nicht. Also durch meine Nichten, klar, kriegt man da mit, was da so läuft, aber selbst noch nie genutzt.
Okay. Metal oder Schlager?
Die Pommesgabel wird hochgereicht. Definitiv Metal.
Okay. Gehst du auch zu Konzerten, oder?
Weniger jetzt. Ja. Werde jetzt demnächst nach Friedberg gehen, CC Top, mir angucken.
Sehr schön.
Wenn die mal jetzt wieder hier in Landen sind, dass man das dann hier in der Nähe dann auch mal besuchen kann.
Ist ja dann vielleicht auch das letzte Mal, dass wir unterwegs sind.
Ja, ich befürchte es fast, ja.
Ja, okay. Feierabendbier oder After-Work-Sause?
Feierabendbier.
Feierabendbier in der Dorfkneipe.
Genau.
Mit Metal. Ne?
Genau.
Und
dabei über den Tatort reden.
Genau, da bin ich dann auch drin.
Ja. Tatort bin ich tatsächlich raus.
Oh, okay, ich nicht.
Na gut, dann müssen wir jetzt an der Stelle abbrechen. Dann machen wir. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, mit dir jetzt weiterzureden. Ja. Weihnachtsmarkt oder Hof- und Gartenfest?
Das ist eine schwierige Frage. So gesehen, vom Geschichtsverein aus natürlich Weihnachtsmarkt, weil wir einen Weihnachtsmarkt offen haben und wir natürlich über den Weihnachtsmarkt ziemlich viel Publikumsverkehr haben, weil die Leute sich gerne mal kurz aufwärmen. Oder wenn es draußen jetzt schlechtes Wetter ist an einem Weihnachtsmarkt, dann hier drin vielleicht auch mal im Trockenen ein bisschen stehen wollen. Hof- und Gassenfest ist das Museum halt zu, weil hier im Hof eben praktisch die Wundertüte ist. Nein, im Endeffekt, beide Feste sind schön.
Genau. Das war auch eher so ein rhetorisches Ding. Ich weiß, da kann man sich ganz schwer entscheiden zwischen dem einen oder dem anderen. So, jetzt springt uns hier die Geschichte an. Das ist ein sehr opulent ausgestattetes Museum für eine 20.000 Seelengemeinde, für eine Stadt in der Größenordnung. Reicht das noch vom Platz? Also ihr seid, wie lange seid ihr denn jetzt hier?
Also wir sind jetzt praktisch hier, das ist jetzt immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Das ursprüngliche alte Museum im alten Rathaus, das wurde ja damals dann direkt nach Gründung des Vereins mehr oder weniger aufgemacht.
Das war im Jahre?
Also die Gründung war 1977 und wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, 78 haben wir das Heimatmuseum eröffnet. Kurz darauf haben wir die Möglichkeit gehabt, das war Anfang der 80er Jahre, dass wir hier praktisch das landwirtschaftliche Museum mit aufbauen konnten. Also wir hatten eine lange Zeit tatsächlich zwei unabhängige Museen, die wir in derselben Zeit aber immer offen hatten. War dann natürlich personaltechnisch dann immer so ein bisschen Doppelbesetzung. Und ich sag mal, um die Zeit 2010 ist dann die Stadt auf uns zugekommen und hat gesagt, wir wollen eigentlich das alte Rathaus anders nutzen.
Entschuldigung, dass ich lachen muss.
Hat jetzt nicht so geklappt, ne? Mit der Mitte anders gezogen.
Ich habe mich auch entschuldigt. Never ending story, an der aber, glaube ich, auch niemand aktiv schuld ist. Also das war keine Kritik, bitte nach außen.
Auf jeden Fall war das dann praktisch die Anfrage der Stadt. Besteht die Möglichkeit, dass der Geschichtsverein hier rausgeht? Und das war natürlich im damaligen Verein erstmal so, Aufregung, wollen wir das, macht das Sinn, bringt das was? Und es wurden dann aber eben entsprechende Vorschläge gemacht und Unterstützung angeboten, wo es hieß, seid kreativ und lasst euch mal was einfallen, vielleicht können wir das auch so umsetzen. Mhm. Und wir hatten damals das Glück, dass Lothar Gerstner, der Architekt, praktisch bei uns auch noch im Vorstand war. Und der hat das dann natürlich dann so ein bisschen in Angriff genommen, hat dann eben mal Pläne gemacht, was man dann hier aus diesem Ensemble so ein bisschen machen kann, wie man das weiterentwickeln kann. Und das waren, wie ich finde, sehr schöne Ideen. Und wir hatten tatsächlich das Glück, dass die Stadt da mitgegangen ist. Und hat dann entsprechend 2016, 2017 so angefangen, hier praktisch leer zu räumen, vorzubereiten. Dann wurden konkrete Umbaupläne gemacht. Und dann kam Corona. Corona war jetzt für uns als Verein natürlich sehr hinderlich, weil wir konnten nichts mehr machen. Hatte aber so ein bisschen den charmanten Vorteil, dass man da natürlich ziemlich viel noch gestalten konnte, weil man musste jetzt das Museum nicht aufmachen. Und entsprechend konnten wir die Zeit dann auch so ein bisschen nutzen, hier das neue Heimatmuseum dann an der neuen Stelle entsprechend einzurichten, zu gestalten, Beschriftungen vorzunehmen, die Inventarisierung mal wieder zu aktualisieren. Und
Entschuldige, dass ich unterbreche, wo du gerade von Inventarisierung sprichst. Weißt du, wie viele Exponate ihr habt insgesamt?
Nein, das kann ich nicht sagen. Schade. Also wir haben weit über 3000 Exponate im Bestand. Das ist dann natürlich immer so die Schwierigkeit, was zählt man dann noch mit rein? Also ist der Geldschein Nummer 1 aus der Inflation ein Exponat oder ist das Bündel der Geldscheine aus der Inflation ein Exponat? Also wir haben definitiv.
Also das ist schon kumuliert, diese 3000.
Also wenn man das ein bisschen aufblasen will, dann kann man das einzeln machen.
Also man könnte die Liste wirklich exorbitant lang machen.
Ja.
Hat mich nur gerade mal interessiert. Ja.
Angefangen von Fotografien. Alte Fotografien haben wir viele. Ja, viele, vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Wir haben einige. Der nette Aufruf an die Hörerschaft, falls Sie alte Aufnahmen von Bruchköbel haben, der Geschichtsverein ist gerne daran interessiert, eine elektronische Kopie davon zu bekommen. Kurze Einblendung.
Alles immer gut. Wichtig. Immer wichtig.
Richtig, ja. Genau.
Nein, also wir haben viele Fotografien. Jede einzelne Fotografie ist im Endeffekt eigentlich ein Utensil, ein Gegenstand für das Museum oder für den Geschichtsverein. Mhm. Wenn man das jetzt alles zusammenrechnen würde, sind wir weit über die 3000.
Ja. So, du hast ja eben gesagt, ihr seid ein Verein. Vielleicht hast du auch noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten für uns. Mein Gründungsjahr haben wir jetzt schon abgearbeitet, können wir schon Haken dran machen.
Genau, nächstes Jahr 50-Jahr-Feier.
Nächstes Jahr 50-Jahr-Feier fällt zusammen mit diversen anderen Feierlichkeiten, ne, im nächsten Jahr. Ja. Die LRG hat auch was und so weiter.
Ja. Schubkarrenfreunde auch.
Schubkarrenfreunde auch, überall.
Du hast ihn auch.
Sandra auch. Ja, aber lass mal das
nach
bitte.
Dir.
Ja, immer wieder gern. So, dann schieß doch mal los. Wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele Fördermitglieder? Wie viele Aktive? Wann, wie, wo, was und warum?
Ja, vielleicht gehen wir da auch so ein bisschen in die Geschichte rein. Also gegründet 1977. Das waren damals engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich zusammengefunden hatten, in der Anzahl um die 30, die in die Gründungsversammlung dann gekommen sind. Nicht nur Urbruchköbler, sondern tatsächlich auch viele Zugezogene, die sich eben für die Bruchköbler Geschichte interessiert haben. Und das zieht sich eigentlich so durch die Historie von Bruchköbel, also von dem Geschichtsverein Bruchköbel durch, dass viele Zugezogene eigentlich ein Interesse daran haben, mehr über Bruchköbel zu erfahren und zu lernen. Also wir haben zeitweise mehr Neubürgerinnen und Bürger gehabt als Mitglieder im Verein, als aktiven Mitglieder im Verein, als alteingesessene Bruchköbler. Das ist eigentlich so ein kleines Phänomen vom Geschütz.
Ja, ist aber auch interessant. Ich bin ja auch zugezogen. Ich bin ja auch erst seit 1969 hier.
Das waren damals so eine Generation, die massiv hier natürlich mit aufgebaut hat, Museum mit aufgebaut hat, Utensilien gesammelt haben, Texte geschrieben haben. Wir hatten damals eben noch die Heftchen rausgebracht. Das sind natürlich alles so Aufwendungen, die viel Personal brauchen, also viel Engagement, Mitarbeit. In der Zwischenzeit, wir haben immer noch 100 Mitglieder, wobei da eben die Tendenz der passiven Mitglieder größer ist als der aktive Stamm. Wir haben immer noch einen sehr guten Stamm an Personen, die uns jetzt hier praktisch im Museum helfen, dort die Dienste machen. Wir machen das Museum immer auf am ersten Sonntag vom Monat in der Zeit von 15 bis 18 Uhr oder eben praktisch bei Stadtfesten, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt. Beim Frühlingsfest hatten wir offen gehabt, da hat sich das tatsächlich auch überschnitten mit dem ersten Sonntag vom Monat. Mhm. Das war natürlich ideal. Da haben wir praktisch immer so eine Rumpftruppe von 10 Personen, die dann eben regelmäßig helfen. Darüber hinaus wird es tatsächlich momentan ein bisschen dünn. Da fehlt uns tatsächlich so ein bisschen die Unterstützung in den Bereichen, wo wir sagen, lass uns doch mal wieder so ein Heft in Angriff nehmen. Ja. Oder lass uns doch mal irgendwie eine neue Form der Präsentation von Geschichte irgendwo überlegen.
Also dieses ganze digitale, ja, digitale Inhalte schaffen, Content, ja, um auch die jüngeren Leute anzusprechen.
Ja.
Wie ist denn das jetzt hier? Gegenüber ist jetzt die Eisdiele. Ja, und wenn dann Sommer ist, verehren sich dann auch hier Menschen rein mit dem Eis in der Hand und gucken mal rein, oder?
Das Interessante ist tatsächlich, dass viele Kinder kommen. Und wir haben im Museum ja dieses kleine Suchspiel. Wir haben ein paar Mäuse im Museum versteckt. Und die Kinder können dann praktisch hier rumlaufen, die Mäuse suchen. Und das ist eigentlich so das, wo man dann eher die Eltern dann praktisch mit reinziehen kann. Das heißt also, die Kinder fangen dann an, so, oh, wollen wir mal gucken, was ist das? Und dann kommen die Eltern dazu und dann gucken sie sich die Sachen an und dann erklärt man denen ein bisschen was. Und dann sieht man dann praktisch, wie auf einmal so eine Neugierde entsteht. Das ist dann immer so dieses Schöne beim Museum, wenn man dann halt auch wirklich sieht, dass man Leute begeistern kann mit alter Geschichte.
Absolut. Und ich bin auch ganz gespannt. Du hast ja für uns noch etwas vorbereitet, hast du gesagt gehabt zu Beginn oder bei dem Vorgespräch, ja, wo wir garantiert keine Antwort drauf haben. Also Richtung Kirchturm war das, glaube ich. Ja.
Genau.
Aber wo du hast ja schon gesagt, die Exponate, die ihr jetzt habt, das ist ja so das Sammeln von Exponaten oder den Aufbau vom Museum. Seinerzeit ist das wohl in der Ortskernsanierung, ist da wohl viel passiert, dass hier die Exponate zu euch gekommen sind, aber wie sieht denn da der Zugangsweg aus? Ne? Also wenn jetzt jemand da eine Scheune ausmistet und dann sieht er, oh, das könnte interessant sein, ja, bevor er es wegwirft, sucht er dann den Kontakt, kennt er euch überhaupt, der das potenzielle Lieferant?
Naja, das mit dem Kennen vom Geschichtsverein oder dem Heimatmuseum, das ist immer so eine Sache. Kleine Anekdote, vor geraumer Zeit hatte eine Glasfaserkabelverlegefirma an der Bahnhofstraße die Straße aufgerissen und ein Kabel verlegt. Dabei sind menschliche Knochen entdeckt worden. Die Bauarbeiten wurden sofort eingestellt.
Man war
völlig ratlos, wie da jetzt Menschenknochen hinkommen. Man hatte, glaube ich, auch beim Rathaus angerufen. Die wussten aber auch keinen anderen Rat, als die Polizei zu informieren. Das sind die Momente, wo ich mir denke, Geschichtsverein anrufen, hätte man gesagt, gut, da war früher der Friedhof, kein Wunder, dass da Knochen zu finden sind. Das ist halt immer so ein bisschen dieses thematisch irgendwo.
Aber ich glaube, es ist auch menschlich, dann zu sagen, wir rufen lieber erstmal die Polizei an, oder?
Ja, ich sag mal, in dem.
Also das ging ja dann hier durch den Ort wie das Lauffeuer damals.
Ich habe wieder nichts mitbekommen.
Echt nicht? Nee. Das war, ich sag mal, RTL stand schon in den Startlöchern für den Skandal des Bruchköbler Kindermörders, so ungefähr.
Lekania. Man schläft, ja, wieder auf Standby. Ja.
Man hätte es tatsächlich noch ein bisschen.
Das hat sich aber innerhalb von ein paar Stunden eigentlich im Prinzip aufgeklärt. Ne?
Nein, aber ist das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, der Geschichtsverein ist halt nicht wirklich präsent. Mhm. Also er wird nicht wahrgenommen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass Geschichte halt immer so ein langweiliges Image hat.
Ist halt nicht fancy.
Ja, genau. Also wir haben keine netten Klamotten an, die irgendwie hip sind, oder wir haben jetzt hier nicht irgendwie tolle Musik im Hintergrund laufen, um irgendwie so ein bisschen Stimmung zu machen, oder wir bieten hier keine tollen Cocktails an.
Ihr braucht Hostessen, die durchführen.
Sandra, dein Job.
Ja, sowieso.
Nee, das sind einfach so Sachen, wo man natürlich so ein bisschen mit dem verstaubten Image irgendwie rumgehen müssen. Das, was wir natürlich versuchen, ist eben Werbung zu machen über unsere Veranstaltung und dadurch natürlich so ein bisschen auch eine Verbreitung zu bekommen. Das ist dann natürlich schön, wenn man dann so eine Veranstaltung hat wie letztes Jahr zum Thema Auswanderer aus Bruchköbel, wo dann der evangelische Gemeindesaal mehr oder weniger aus allen Nähten geplatzt ist, weil so viele Leute gekommen sind. Das sind dann so die Verbreitungswege. Und über diese Verbreitungswege lernen Leute den Geschichtsverein kennen, haben dann auf einmal irgendwo eine Verbindung und denken dann, wenn dann mal so eine Scheune ausgeräumt wird oder irgendwo ein altes Buch oder alte Bilder irgendjemandem in die Hand fallen, dass man sagt so, hey, lass uns doch mal beim Geschichtsverein nachfragen, ob die das möchten.
Naja, wenn ich jetzt irgendwie einen alten Kram finden würde bei mir oben auf dem Dach und sage, boah, das könnte was sein, aber keine Ahnung, ob das was mit Bruchköbel zu tun hat. Was gibt es da so Qualitätssicherungsmaßnahmen oder ja, wie geht ihr da vor? Wie stellt ihr überhaupt sicher, dass das was mit Bruchköbel zu tun hat?
Produktchecker kommt dann.
Ja. Also wir haben natürlich einige Koryphäen im Verein. Bruchköbler, alteingesessene Koryphäen, die das natürlich dann auch immer in einen gewissen Kontext stellen können. Nach dem Motto, kann das sein oder kann das nicht sein? Wichtig ist für uns grundsätzlich, dass man irgendeine Geschichte dazu erzählen kann. Die Leute sind grundehrlich. Bisher zumindest. Das heißt, wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, hier, das habe ich in, was weiß ich, Gotha irgendwo auf dem Flohmarkt gefunden, das war halt alt, das war schön, ich brauche es nicht mehr, wollt ihr das haben? Dann sagen wir, sorry.
Danke. Lass mich kurz überlegen. Nein, danke.
Genau.
Also da, ja, aber es ist ja auch keine böse Absicht, dass man da nachfragt.
Nein. Ja. Ich finde das ja auch schön, wenn die Leute fragen. Das ist genauso Scheunenauflösung. Das ist jetzt der Vorteil für die anwesenden Personen, schwieriger für die, die jetzt nur vor den Geräten sitzen. Wenn man jetzt hier mal im Museum sich rumschaut, wie viele Sensen und Sicheln und Rechen da sind. Ja, wenn eine Scheunenauflösung ist und dann wieder eine Sense und wieder ein Rechen, da sagen wir dann auch, sorry,
das ist gut jetzt.
Sind wir eigentlich durch. Aber man kann dann eben verweisen auf umliegende Geschichtsvereine oder eben praktisch das Zentrum für Regionalgeschichte beim Main-Kinzig-Kreis, wenn man das Gefühl hat, dass das wirklich noch was
eine besondere Sense
Wichtiges ist, dann kann man da vielleicht auch nochmal nachfragen.
Aber so, und jetzt, wenn man jetzt hier durch den Raum gehen würde, durch die Räumlichkeiten an sich, könnte mir der Frank Herwig hier zu jedem Exponat was erzählen?
Aus dem Stegreif schwer.
Aber du würdest mich dann hier schon so lang führen, dass du die Highlights mir schon alle nach und nach präsentierst.
Ich hab natürlich so meine gewissen Highlights. Das ist auch das Interessante. Deswegen sage ich den Leuten immer mehrmals in Museum kommen. Weil abhängig davon, welche Person gerade Dienst macht und erzählt, hört man andere Geschichten, andere Schwerpunkte. Und das macht es dann, denke ich, auch so ein bisschen spannend, dass es halt nicht eintönig wird. Also wir haben eine Kollegin, die Frau Ebert, die ist die Koryphäe für Diamantschleifereien. Die hat eine Leidenschaft für dieses Thema entwickelt. Die ist auch immer vorne in dem Reich von der Diamantschleiferei, den wir aufgebaut haben im Heimatmuseum. Die fragt die Leute auch aus, ob man familiär vielleicht irgendwie eine Verbindung hat zu Diamantschleifern und sammelt dadurch wieder neue Informationen.
Das war ja ein riesiges Thema hier am Ort, ne?
Das war zwischenzeitlich tatsächlich ein wichtiger Industriezweig, wo viele Leute untergekommen sind.
Ja, hatten wir auch schon mal eine Folge, wo das zur Sprache kam. Ich kannte nur diese Firma Lachdiamant.
Ja.
Da ganz am Ende vom Kirle waren die. Wenn man Kirleweg, Kinzigheimer Weg. Egal.
Also Lach ist auf jeden Fall ein großer Industrie. Ja,
und der war aber hier in Tuchkönig.
Ich kenne den nur aus Hanau. Ja.
Oder erzähle ich gerade Blödsinn?
Also
können wir das rausschneiden?
Wir werden uns einen Faktenchecker dran setzen und das dann in die Shownote reinsetzen. Ja. Aber,
Sandra blamiert mal wieder mit Halbwissen.
Ja, nee, gut, ich finde das gut. Mut zur Lücke. Ja.
Nein, wir hatten praktisch am Anfang von der Hauptstraße am Viadukt, da war der Hildebrand gewesen. Und der hat zum Beispiel die Schleifscheiben nicht hergestellt, aber aufgearbeitet. Das heißt, wenn die Schleifscheiben abgewetzt waren, hat der die dann praktisch wieder aufbereitet, dass die Diamantschleifer dann wieder weiter schleifen konnten.
Ja, aber lass uns mal vielleicht ein Schrittchen vorher gehen. So vielleicht auch ganz interessant für die Hörer da draußen. Also ich fand das mega interessant, als du damit angefangen hast. Wann wurde Bruchköbel das erste Mal erwähnt? Ja, als ich hier reingekommen bin, fällt natürlich der Zeitstrahl auf, weil der Zeitstrahl ist ja nicht ein einfacher Zeitstrahl, das ist ja ein doppelter Zeitstrahl. Ne? Und was hat es denn damit auf sich?
Genau, also die Idee war praktisch, wie wir das Museum jetzt neu konzipiert hatten, dass wir so einen Zeitstrahl praktisch aufbauen, um einfach Geschehnisse, die weltweit passiert sind, in den zeitlichen Kontext von Bruchköbel zu setzen. Das ist dann teilweise schon recht interessant und spannend, wenn man zum Beispiel guckt, Shakespeare, Romeo und Julia, das ist dann praktisch Ende des 16. Jahrhunderts geschrieben worden. Das Rathaus, natürlich nicht in der Form, wie wir es heute sehen, aber in der ursprünglichen Form, war 1520 gebaut worden. Das heißt, vor Romeo und Julia.
So. Hat das auch einen Balkon gehabt, dass man da die Szene hätte nachstellen können? Sorry, das ist jetzt ein bisschen...
Herr Thorsten ist einfach ein Romantiker.
ist aber eigentlich auch wieder ein spannendes Thema.
Wisste?
Das Rathaus, das alte Rathaus, das ist eines meiner Wunschprojekte, was wir irgendwann nochmal machen. Wenn man Bilder vom alten Rathaus im Wandel der verschiedenen Jahrzehnte sich betrachtet, was dort angebaut, umgebaut, weggebaut, neu dran gebaut, komplett neu konzipiert wurde. Es ist faszinierend. Es ist eines der zentralen Gebäude am Platz gewesen, wo immer eine Veränderung war. Also die deutlichste Veränderung war, als da noch der Schuppen dran gebaut war, wo früher die Feuerwehrspritze drin war.
Was? Wusstest du das?
Nein, Für mich ist alles neu, ich schreibe hier alles mit. Ja, ich schneide mit, damit ich mir das dann nachher nochmal anschauen kann sogar. Ja.
Das ist im Endeffekt praktisch in der Zeit noch vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Es war ja dann praktisch das Wiegehäuschen in der Mitte vom freien Platz gewesen und da war dann später die Feuerwehr untergebracht, bevor sie dann später in der Hauptstraße weiter oben die Residenz bekommen hat.
Wo jetzt das Rote Kreuz ist.
Ein Stückchen weiter. Da, wo jetzt praktisch das, also vom Ohl gegenüber,
ja.
Da praktisch dieses Einkaufspassage ist, da war früher die Feuerwehr gewesen.
Ja, das weiß ich auch noch.
Ja, das wissen wir alle
noch. Da können wir uns sogar noch dran erinnern, ja.
Genau. Aber wir gehen zurück an die Entstehungsgeschichte von Bruchköbel. Bruchköbel tatsächlich urkundlich erwähnt, ist das Zeitfenster nach jetzt neueren Erkenntnissen um 750, 740 dokumentiert über Schenkungsurkunden, die im Kloster Fulda aufgeführt wurden. Das heißt, dort wurde ein Mönch mit beauftragt, die verschiedenen Schenkungen, die an das Kloster Fulda gemacht wurden, entsprechend zu dokumentieren und aufzuschreiben, damit man dann auch einen Überblick hat über die Besitzverhältnisse und wem man dann vielleicht irgendwo in der Messe einen besonderen Segen aussprechen muss für die Unterstützung. Dort sind tatsächlich die Orte Rußdorf, Osingheim und Butenstedt aufgeführt. Und das sind tatsächlich die ursprünglichen Namen von Rossdorf, damals noch Issigheim und Butterstadt gewesen. Bruchköbel taucht da leider nicht auf. Bruchköbel kommt erst etwas später in den Urkunden vor. Aber die Zeit davor war praktisch dieser Flecken auch schon besiedelt. Mhm. Also das sind tatsächlich so die ersten urkundlichen Erwähnungen. die jetzt noch praktisch nachvollziehbar sind. Kopien davon haben wir praktisch im Museum auch ausgestellt, dass man das auch mal sieht, wie das damals aufgeschrieben wurde. Wir hatten vor ein paar Jahren Ausgrabungen im Bereich Peller 2.
Würde ich gerade fragen, ja.
Am Wald, da sind Funde aus der Römerzeit entdeckt worden. Das war so das Zeitfenster, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, so um 200 nach Christus. Das heißt also, auch die Römer waren hier praktisch angesiedelt und man kann davon ausgehen, dass natürlich dann entsprechend auch, nennen wir sie Germanen oder irgendwelche anderen Urvölker, praktisch hier schon gelebt haben und dann eben auf römisches Gebiet gekommen sind. Davor gab es aber auch schon eben entsprechende Grabfunde aus der Bronzezeit und auch aus der Steinzeit. Das heißt also, auch in der Zeit war dieses Gebiet im Endeffekt schon besiedelt gewesen.
Aber ein bisschen weiter außerhalb, ne? Du hattest damals gesagt, beim Bau der A66
sei genau, die gefunden. Genau, da wurde dann praktisch ein großer Fund praktisch gefunden. Das ist zum Beispiel auch interessant. Im Wald gibt es verschiedene Sanddünen. Sieht man jetzt so nicht. Bei Sanddünen hat man immer so die Bilder so von, was weiß ich, an der Nordsee oder oben dann praktisch so bei Danzig, dann praktisch diese großen, weißen Sanddünen. Mhm. Das haben wir auch bei uns im Bruchköbler Wald. Und das ist ein Überbleibsel davon, dass praktisch die Kinzig und der Main auch mal woanders geflossen sind, als jetzt, wo sie jetzt im Bett sind. Das zeugen praktisch Muschelfunde, die wir hier zum Beispiel auch am Hang teilweise gefunden haben, dass das Wasser
am Hang.
Genau. Dass das Wasser auch teilweise dann hier in der Vergangenheit
war. Du meinst jetzt die Straße am Hang? Nein.
Ja, das Gebiet am Hang, also wo die katholische Kirche
ja, oben okay, also doch, tatsächlich.
Genau.
Okay.
Da sind Muscheln gefunden worden.
Da sind Muscheln gefunden worden, wo man davon ausgeht, dass eben praktisch der Verlauf der Gewässer damals ein anderer war. Das ist allerdings
wann
nicht
sind
100 Jahre,
200. Wann sind diese Muscheln gefunden worden?
Das willst du jetzt wissen, ja.
Ja, das finde ich gerade total spannend.
Ja. Da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken.
Also jetzt mal ganz doof gesagt, wenn ich jetzt aus dem Urlaub ein paar Muscheln mitbringe und verbuddel die hier irgendwo, da kann ich für richtig Furore sorgen, oder?
Das könnte dann in 200 Jahren natürlich dann für den Geschichtsverein nochmal spannend
kann
sein.
Kann das ein Historiker unterscheiden, definitiv, wie alt solche Muscheln sind?
Ja, ich, definitiv.
Ja, ich finde das gerade total interessant.
Also es gibt
mache ich natürlich nicht, guck mich nicht so strafend an.
Nein, es gibt natürlich wissenschaftliche Methoden, wie man das dann überprüfen ja, und kontrollieren kann. Wir haben jetzt letztens entsprechend eine Gewehrkugel bekommen, wo jemand eben aufgrund des Umfanges und des Gewichtes dieser Kugel das errechnet hat, dass es eine Bleikugel sein muss und hat das entsprechend abgeglichen praktisch mit anderen Funden, die aus der Zeit praktisch Napoleons gefunden wurden und hat das entsprechend dann auch so eindeuten können, dass das eben praktisch eine Musketenkugel aus dieser Zeitepoche ist.
Wo wurde die gefunden? Wo findet man sowas?
Zufallsfunde.
Irgendwo entlang gelaufen, dann auf dem Acker irgendwie drüber gestolpert.
Oh, da liegt ja eine Kugel.
Ja, wir haben einige von solchen Zufallsfunden. Also oben im Museum gibt es zum Beispiel praktisch einen Überrest von einem Karabiner, den ein Wehrmachtssoldat höchstwahrscheinlich auf dem Wege der Flucht, der Absetzung in den letzten Kriegstagen dann praktisch dort im Wald entsorgt hat. Mhm. Das Holz verrottet, das, was übrig geblieben sind, waren die Metallteile. Das sind solche Funde, die wir hier natürlich auch im Museum haben. Ansonsten haben wir teilweise Hufeisen, alte Hufeisen, die voraussichtlich datiert in den Zeitfenster aufgrund der Form, die da verwendet wurde, auf den 30-jährigen Krieg zurückgehen.
Schon krass, ja.
Und ich sag, die Landwirtschaft sorgt natürlich dafür, dass halt das, was unten ist, ab und zu immer mal nach oben kommt. Und wenn man dann eben mit wachem Auge dort dran geht, dann kann man sowas dann glücklicherweise ab und zu finden. Mhm. Manchmal wird es immer wieder zugeschüttet, dann ist es wieder weg.
Na gut, Napoleon war hier, ja, also hat ja Hanau übernachtet und hat da, ja, ich will jetzt hier nicht tiefer einsteigen, da weißt du mehr als ich zu berichten, aber wir haben ja das Lambois-Fest und wir haben den Napoleon und da wird auch irgendwie eine Kugel hier noch rumliegen, ne? Vielleicht noch mehr.
Ich gehe mal davon aus, dass da noch mehr noch rumliegt. Mhm. Ich sag, der Boden ist hier natürlich sehr sumpfig gewesen. Mhm. Also speziell im Kernbereich Bruchköbel, das Niederried, die Seewiesen. Mhm. Das sind ja allein schon die Begrifflichkeiten, die auf viel Wasser und Sumpf irgendwo hinweisen. Und alles das, was dort reingefallen ist, ist dann natürlich irgendwann abgesackt in den Boden, weil die Gebiete damals ja auch noch nicht so landwirtschaftlich genutzt wurden, wie sie heute teilweise exzessiv genutzt werden.
Was ist denn so aus deiner Sicht das Highlight der Exponate hier? Also ich muss ja sagen, ich fand ja das Suchbild vorne ziemlich cool. Also mit dem Suchbild meinte ich die Aufnahme, die Luftaufnahme von 1936. Ja. Wenn man dann versucht, sich in Bruchköbel da mal zu orientieren, auf einmal hat man da einen ganz anderen Blick drauf und stellt fest, oh, das ist die Hainstraße und das ist die Bahnhofstraße. Aber da musste ich ein Momentchen nachdenken.
Ja, das ist immer so ein spezielles Highlight, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht, wenn man es, ich sag mal, ein bisschen erweitert betrachtet. Das, was ich als ein Highlight finde, ist zum Beispiel der Testabguss von dem Wandrelief, was jetzt am Stadthaus hängt, was ehemals am Bürgerhaus hing. Wir haben von der Stadt tatsächlich eben in Leihgabe diesen Testabguss bekommen. Und es ist sehr spannend, allein zu sehen, was für ein Detailreichtum ein Künstler dort reingesteckt hat und wie häufig praktisch die Bruchköbeler Ortsteile in diesem Bild auftauchen und welche Symbolik im Endeffekt dort mit verknüpft ist. Und das ist jetzt auch so ein kleines Suchspiel.
Ein Wimmelbild, ja.
Um vielleicht dann auch so ein bisschen Anregung zu bieten, mal ins Heimatmuseum zu kommen. Das war praktisch der Testentwurf.
Habt ihr das, ist das Original, das am Stadthaus hängt, auch farbig gestaltet? Ich habe das nie als farbig wahrgenommen. Du? Thorsten?
Ach, du redest
hallo.
Mit mir.
Ja. Du noch da?
Ich bin noch da.
Thorsten versinkt gerade im Wimmelbild.
Ich bin total im Wimmelbild. Ich bin hier beim Karneval, da bin ich, glaube ich, gelandet.
Ich habe das nie farblich wahrgenommen.
Ja, die roten Lippen, da ist ja eine Nackte drauf.
Ein Nackter.
Ja, und das ist jetzt das Interessante, wenn man jetzt praktisch diesen Testdruck mit dem Original vergleicht.
Ja.
Das ist nicht 1:1 identisch.
Ah, okay.
Das heißt, da sind Veränderungen zu dem ursprünglichen Modell, zu dem tatsächlichen Modell entstanden. Das Bild hatte damals, das wurde dann eben im Vorfeld praktisch der Bevölkerung präsentiert. Dann konnte jemand das, konnten sie es alle
kommentieren. Darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Wann war das, als das Bild erstellt wurde?
Wenn meine Augen besser wären, könnte ich das tatsächlich auf dem Schild lesen. Das war in den 80ern.
Okay.
Wir reichen die Informationen nach. Ja. Aber ist das so dein persönlicher Favorite?
Nee, das ist eins davon.
Eins davon.
Eins davon. Ja. Das andere ist tatsächlich, wir haben ein paar Knoblichschier bei uns im Museum.
Der war da beim Schwimmbad, bei der Friedhofstraße.
Ja, genau.
Da sind wir früher zum Skiwachsen hingegangen.
Genau.
Ach, stimmt.
Und der Herr Knoblich hat tatsächlich früher Skier selbst hergestellt.
Okay.
Und diese Skier haben ein Logo obendrauf, dass das Skier aus Bruchköbel sind. Und das ist natürlich etwas, womit jetzt, ich sag mal, andere Geschichtsvereine hier im Umland nicht unbedingt wuchern können. Also nee. Ich meine, die haben alle ihre Kelder, die haben alle ihre Zentrifugen, die haben alle das Gerippte und den Bembel irgendwo stehen. Aber Skier, die in dem Ort hergestellt wurden, das hat keiner. Das
wo ja auch cool. Weit und breit keine Berge zu sehen sind eigentlich. Ne? Ist auch schon eher untypisch. Ne? Ich meine, gut, wir haben jetzt auch keine Diamantminen, aber...
Wie das klingt, wir haben da früher unsere Ski gewachsen. Also es war mein Bruder.
Ja.
Anyway. Der hat, wie gesagt, früher die Skier selbst hergestellt. Ja. Dann wurden dann irgendwann
die Laden,
Kunststoffskier irgendwo Mode. Dann hat er sich drauf versteift, dann praktisch nur noch die Bindungen aufzubauen und eben die Skier zu präparieren. Die eigene Produktion war dann irgendwann eingestellt.
So, es gab hier spannende Produkte in Bruchköbel zu kaufen, die hier hergestellt wurden. Das ist ein Stichwort für mich. Wir geben ab in die Werbung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle müssen wir unseren kleinen Podcast Echt BRK Stimmen aus 63486 kurz unterbrechen und geben in die Reklame. So Frank, du weißt, was jetzt kommt. Wir machen jetzt hier keine Werbung für irgendwelche Sponsoren, sondern wir machen Werbung für unsere schöne Stadt Bruchköbel und fragen dich als wahrscheinlich eine der wenigen Personen in Bruchköbel, der die Stadt so kennt wie kein anderer. Geben wir dir jetzt die Chance, einfach mal ein bisschen Werbung zu laufen für ein Örtchen, eine Gaststätte, was auch immer du für mitteilenswert hältst.
Ja, das ist natürlich jetzt spannend, weil es viele interessante Orte gibt in Bruchköbel, die man auf jeden Fall sich anschauen, besuchen sollte. Wo ich sage, auf jeden Fall interessant, weil auch historisch interessant, ist tatsächlich unser Schwimmbad.
Das Schwimmbad? Ja. Okay.
Das wissen höchstwahrscheinlich auch nicht mehr viele, aber das Freibad in Bruchköbel war tatsächlich das erste Freibad im Kreisgebiet Hanau.
Ach ja.
Das ist in den 30er Jahren praktisch erschaffen worden, eröffnet worden und war tatsächlich dann lange Zeit eben das Schwimmbad im Altkreis Hanau gewesen. Über die Jahre ist dann ein Hallenbad dazu gekommen. Und viele werden sich natürlich noch daran erinnern, vor der Reinhold-Katastrophe, dass wir tatsächlich auch ein sehr hohes Schwimmbad hatten.
5-Meter-Turm.
5-Meter-Turm, genau. Deswegen ist das Becken auch so tief. Wenn man heute dann praktisch im Schwimmbad ist und denkt sich so, naja Gott, da ist jetzt das Einerbrettchen. Für was brauchen wir jetzt da die, was sind das, 4,80 Meter Wassertiefe?
4,80 Meter, glaube ich, ja.
Ja. Das ist natürlich so ein bisschen, wenn man die Historie dazu kennt und dann auch die alten Bilder dazu sieht, ist das halt schon irgendwo faszinierend. Das ist halt Geschichte. Es ist nicht mehr das, was es ist.
Spannend. War das hier quasi so eine Tourismusattraktion gewesen, kann ich mir vorstellen. Komm, wir gehen ins Schwimmbad. Na, wo gehen wir da hin? Nach Bruchköbel natürlich.
Definitiv. Also wenn man
mit der Eisenbahn dann bestimmt und vom Bahnhof gelaufen.
Ja, oder ist da viele natürlich dann gelaufen, generell von den anderen umliegenden Ortschaften her oder mit dem Fahrrad. Wenn man alte Aufnahmen sieht vom Freibad, war das natürlich wunderschön dekoriert, war das dann entsprechend schön drapiert mit einer Brücke und mit einem Geländer und vielen, vielen Blumen. Also es war halt auch wirklich ein schönes Fleckchen, wo man dann, ich sag mal, seine Zeit verbringen konnte.
Da hat es ein bisschen verloren, muss ich sagen. Ne? So an Reiz. Ne? Aber es ist ja auch eher so ein Sportschwimmbad geworden. Ne?
Ist dann, mit der Zeit verändert sich dann natürlich so ein bisschen die Bedeutung. Was es halt nicht verändert hat, ist halt die Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen.
Richtig.
Es war früher der Sammelpunkt für Kinder und Jugendliche im Sommer, wenn es warm war. Ist es heute noch so.
Bevor wir jetzt nochmal auf das Thema Zug und Eisenbahn kommen, da hast du ja auch noch eine spannende Geschichte in petto. Lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen, einen größeren. Da hast du in dem Vorgespräch was von einem Pfarrer erzählt.
Ja, der Pfarrer Rizius.
Pfarrer Rizius, genau.
Genau, das ist so ein bisschen eine sehr spannende Geschichte, weil das eine sehr gut dokumentierte Geschichte ist. Der Pfarrer Rizius war ein Pfarrer, der in 17. Jahrhundert hier in der Region tätig war, ursprünglich gar nicht für Bruchköbel zuständig, sondern eher für Rostov zuständig. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges mit den ganzen Verheerungen, die wir hatten, war er dann auch für andere Bereiche zuständig und unter anderem auch für Bruchköbel. Und 1634 ist es dann eben zu dieser großen Katastrophe gekommen, als dann hier entsprechend die kaiserlichen Truppen gekommen sind, um Hanau zu entsetzen, die von den Schweden besetzt waren, sind natürlich die Einwohner von Bruchköbel mit dem Pfarrer Rizius hinter die Mauern von Hanau gezogen, in der Hoffnung, dort in Sicherheit zu sein. Und die Heere, die dann vor den Stadttoren Hanaus dann gelagert haben, haben hier im Endeffekt alles verwüstet, alles vernichtet. Die Menschen, die es nicht geschafft haben, hinter die Stadtmauern, sind zum überwiegenden Teil getötet worden. Und auch hinter den Stadtmauern war das Leben kein sicheres Leben. Hunger, Seuchen haben dort viele, viele Menschen auch dahingerafft. Von Pfarrer Ritius ist tatsächlich erhalten geblieben, dass er auch in Hanau seine Frau und seine Tochter bestatten musste, die an der Pest gestorben sind. Das ist halt alles so ein bisschen erhalten geblieben, dadurch, dass er halt das Kirchenbuch gepflegt hat und weitergeführt hat. Und das sind natürlich Dokumente, zeitgeschichtliche Dokumente, die uns ein Fenster bieten in diese Vergangenheit. Und eine Passage aus diesen Aufzeichnungen war sehr, ich sag mal, deutlich, als er dann praktisch nach der Befreiung von Hanau dann wieder an den Flecken Bruchköbel kam, hat er dann zu Buche geführt, es war nichts mehr an den eingeäscherten Kirche übrig, als die Ruderer oder die bloßen Mauren. Wie wir leider mehr als zu viel Wissen erfahren mussten, dass im Jahr des Herrn 1634 der Ort bis auf 2 oder 3 Häuser eingeäschert wurden.
Wahnsinn.
Und wow. Die Kirche war auch lange Zeit danach sehr runtergekommen. Es wurde, also das Dach war eingestürzt. Es waren tatsächlich neben dem Wehrturm vielleicht noch Teile der Grundmauer übrig gewesen. Im Kirchenschiff sind Holunderbüsche oder Bäume gewachsen. Es wurde notdürftig nach dem 30-jährigen Krieg 1650 bis 1655 versucht, irgendwie was aufzubauen wieder. Das hat aber auch nicht lange Bestand gehabt, weil Ende des 17. Jahrhunderts dann auch wieder andere Kriegsparteien hier durchmarschiert sind und dann auch wieder etwas verwüstet haben. Insoweit ist die Kirche eigentlich immer so ein Provisorium geblieben, bis dann im 18. Jahrhundert die Kirche tatsächlich neu errichtet wurde.
Boah, könnte man fast einen Film drüber drehen, oder? Also hochdramatisch.
Ja, vor allem.
Wie viele Einwohner hatte denn da Bruchköbel? Weißt du das zufällig?
Also Bruchköbel, die Einwohnerzahl, jetzt muss ich kurz in meine Unterlagen gucken, war nicht allzu groß. Es waren auf jeden Fall um die 200, die dann letztlich übrig blieben.
Okay. Boah.
Und in Hanau dann an der Pest sind dann praktisch 134 Bruchköbler gestorben. Mhm. Und entsprechend diejenigen, die im Ort geblieben sind, entsprechen natürlich auch eine gewisse Anzahl.
Mhm.
Und das war dann praktisch nach diesen harten Verheerungen, die dann in den 1635 passiert sind, war das natürlich dann auch sehr schwierig, dann für diese 200, die überlebt haben, das mal wieder was aufzubauen.
Ja.
Es war ja nichts da, es war keine Lebensmittel da, die Felder waren verbrannt, die Güter, die irgendwo eingelagert waren, waren entweder weg oder vernichtet. Mhm. Es stand kein Haus, es hatte keinen Dach über dem Kopf, das Vieh war weg. Das musste halt alles erstmal wieder aufgebaut werden.
Und das ging dann nur über Gemeinschaft.
Das ging über Gemeinschaft, definitiv. Es war halt natürlich dann auch wichtig, dass eben eine Unterstützung da war. Die Kirche hat natürlich auch einiges an Strukturen wieder geschaffen. Also der Pfarrer war weiterhin in seinem Amt.
Mhm.
Und hat natürlich dadurch auch so ein bisschen diese Gemeinschaft am Leben gehalten.
Ey, was eine Story, oder?
Krass, ja.
Also wir haben heute, muss man dazu sagen, wir haben heute einen sommerlichen Tag. Wir haben heute Freitag im Mai und draußen auf dem freien Platz, gerade gegenüber von der Kirche, da tobt das Leben. Da sind Leute am Feiern, am Tanzen, am Singen, am Lachen und so weiter. Man hört die Stimmen, wenn man rausgeht vor die Tür. Und wenn man sich dann so ein Bild dann so vergegenwärtigt, ist lange her, klarer Fall, aber so wie in der Eindringlichkeit, wie du es gerade schilderst, ist das schon beeindruckend.
Ja.
Hinterlässt was,
absolut,
gell?
Ja.
Jo, okay. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen Unterhaltung machen, Frank. Ja.
Nette Themen finden.
Nette Themen finden.
Wie wär's mit ein paar netten Anekdoten über die Bruchhöbler-Geschichte?
Unbedingt, hau raus.
Ja, diese beklemmende Stimmung wieder so ein bisschen.
So ein paar Anekdoten vielleicht auch zu den Stadtteilen mit reinnehmen.
Ja, ne?
Also ich meine, das ist auch eines unserer Probleme. Wenn man sagt, Geschichtsverein Bruchköbel, denken die meisten aus den Ortsteilen, naja, die sind halt für Bruchköbel zuständig. Nein, wir sind der Geschichtsverein für alle Stadtteile von Bruchköbel. Mhm. Das heißt also, uns interessiert natürlich auch die Geschichte praktisch der umliegenden Gemeinden. Mhm. Also nicht der umliegenden Gemeinden, der Ortsteile von Bruchköbel.
Geschichten der anderen.
Ja. Früher waren es tatsächlich umliegende Gemeinden vor der Gebietsreform. Und ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, ihr habt das auch noch so ein bisschen mitgekriegt. Ja. Ihr seid ja 2 Tage älter als ich. Niederissigheim, Oberissigheim und Butterstadt waren dann relativ früh auch dabei, als es hieß, wir gründen jetzt die Stadt Bruchköbel oder die Großgemeinde Bruchköbel. Die Rostocker waren da wohl noch nicht so ganz überzeugt davon.
Wollten die nach Nidderau?
Ne, die sahen sich eher in Hanau.
Okay.
Hat sich dann natürlich irgendwo geregelt, aber es gab halt immer diese Zwistigkeiten auch zwischen den Ortsteilen. Hm. Also, beste Beispiel ist immer die Anekdote mit der Eisenbahn. Also die Eisenbahn ist mehr oder weniger geplant worden, 1859, da sind die ersten Überlegungen angestellt worden, dass man eine Strecke von Hanau nach Windecken baut. Und dann waren wohl auch Überlegungen, wo baut man jetzt praktisch so Haltepunkte hin, und ich sag mal, die umliegenden Ortsteile waren wohl nicht so happy darüber, als man sie gefragt hat, wollt ihr sowas? Das ist immer die Gefahr dann gewesen, so, naja, dann wandern ja unsere Landwirtschaftsmenschen dann in die Industriezentren und stehen uns aber nicht mehr als Arbeitskraft zur Verfügung. Deswegen, also ist zumindest in der Chronik so verfasst, hatte Rostorf sich dagegen ausgesprochen, dass sie einen Haltepunkt bekommen. Und dann wurde das eben von der preußischen Planungskommission dann eben gesagt, gut, dann bauen wir das dann eben nördlich von Bruchköbel. Dann ist das auch so ein bisschen, dass Niederissigheim da ein bisschen hinkommt. Die Rostocker können da ja auch hinkommen. Und so wurde dann praktisch entsprechend der Bahnhof dorthin gebaut, wo er heute steht. Mhm. Das waren massive Baumaßnahmen, wenn man sich das heute vorstellt. In Nord wurde tatsächlich eine Einkerbung in den Berg gegraben, und es musste vorher eine Rampe aufgeschüttet werden aus dem Kirle hoch, weil wir da tatsächlich eine große Steigung haben. Und damit der Zug das dann auch wirklich bewältigen kann, das waren ja damals keine großen Lokomotiven, das waren ja eher kleinere Lokomotiven, musste da praktisch diese Rampe geschaffen werden, um dann auch den Hüppel hoch nach Ostheim zu kriegen. Und dann haben das die Rostocker gesehen und haben gedacht, so schlecht scheint das ja nicht zu sein.
Ja, dumm gelaufen, ne?
Ja, wobei diese andere Überlegung mit den Arbeitern auch absolut verständlich ist.
Für die damalige Zeit total nachvollziehbar. Ja.
Ja, auf jeden Fall ist eben dokumentiert, dass Rostorf 3 Anläufe versucht hat, bei der Bahnkommission noch einen weiteren Haltepunkt irgendwo mit einplanen zu können, der dann eben bei Rostorf liegen sollte. Die 3 Bescheide wurden allerdings alle abgelehnt, weil A, Bruchköbel schon nicht so weit weg ist, das heißt also auch fußläufig zu erreichen ist, und aber das Problem ist, dass aufgrund der Steigung es zu schwer wäre, jetzt praktisch von Bruchköbel anzufahren, in Rostorf wieder anzuhalten, danach wieder Schwung zu nehmen, um dann den Hüppel zu kriegen. Und deswegen wurden alle 3 Bescheide dann praktisch abgelehnt.
Ja, interessant.
Ja, das zum Thema Mobilität, ne?
Ja. Ja,
alles nicht so einfach. Und vor allen Dingen, damals gab es auch schon ordentliches Antragswesen. Ja?
Das muss man sagen.
Ja.
Ja, ich sag, vielleicht möchte jetzt den Rostlaufern natürlich nicht zu nahe treten in dem Ganzen.
Nee.
Man muss natürlich auch sagen, dass Rostorf wirtschaftlich eine viel größere Bedeutung im Mittelalter hatte und auch in der frühen Neuzeit als zum Beispiel Bruchköbel. Bruchköbel war tatsächlich so eher der kleine Marktflecken unten im Tal, im Sumpfgebiet. Rostorf war ja ein bisschen am Hang oben gelegen, dicht an der Hohen Straße, hatte aufgrund praktisch der Vorgeschichte mit den Antonitern natürlich auch eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt auf den Handelswegen. Wie groß die Bedeutung von Rostorf tatsächlich war im Verhältnis zu Bruchköbel, zeigen dann solche Statistiken aus dem 15., 16. Jahrhundert, wenn dann praktisch in Rostorf irgendwo eine Anzahl von 200 Pferden genannt wird. In Bruchköbel 2.
Okay.
Und die waren vom Ochs.
Das wäre jetzt familienhistorisch sehr interessant zu prüfen, wie lange die Familie Ochs schon nicht in Bruchköbel ist.
Ich glaube nicht, weil die Quereinsteiger dann waren. Das hatte er ja im Podcast erzählt. Ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung.
Ja, ja, alles gut.
Ich bin wieder ganz strafend an.
Nein, ich sage Antoniter. Also man könnte viele Geschichten jetzt über die Antoniter erzählen. Wieso Butterstadt heute immer noch katholisch ist in einer rein protestantischen Region, das hängt natürlich auch mit denen zusammen, mit den Antonitern, dass das natürlich irgendwo eine Beeinflussung hatte. Wenn man Butterstadt den Berg runterfährt, kommt man nach Niederissigheim und Oberissigheim. Wenn man dann in die Historie reinguckt, das war früher ein Ort gewesen. Das war eher unten da, wo das Schützenhaus jetzt war. Da war eigentlich ursprünglich mal die Ansiedlung. Dadurch, dass da aber der Krebsbach immer wieder übers Ufer gestiegen ist, haben die Leute dann irgendwann gesagt, nein, das macht keinen Sinn, wenn wir die Hütte jedes Mal im Frühjahr oder im Herbst dann praktisch unter Wasser haben. Lass uns mal auf die Hänge hochgehen. Deswegen gibt es dann ein Nieder- und ein Oberissigheim. Und zwischen Nieder- und Oberissigheim gibt es ja auch schon eine gewisse historische Rivalität. Schön mit dem Beispiel gebracht, als der Fußballplatz in Niederissigheim Flutlicht bekommen sollte. Und auf der anderen Seite die Eintracht Oberissigheim eine Spielstätte suchte. Und dann hat die Stadt gesagt, jo, wir haben doch in Niederissigheim den Fußballplatz, den könnt ihr doch mitnutzen. Und dann haben die Niederissigheimer gesagt, na, die wollen wir aber hier nicht. Und dann hat die Stadt gesagt, ja, dann gibt es aber auch kein Flutlicht. Also war das dann so der Deal, die Oberissigheimer durften auch dieses Gelände mit nutzen, man musste sich arrangieren, dafür haben sie beide das Flutlicht gekriegt und deswegen haben wir am Fußballplatz in Niederissigheim tatsächlich auch zwei Vereinsheime, eins von der Eintracht und eins vom TSV.
Ja, so kann es gehen, ne? Da wird ein Deal ausgehandelt und dann müssen sich alle irgendwie anpassen. Frank, wenn du so durch einen Ort gehst, kannst du da eigentlich noch normal hier so an den Häusern vorbeigehen oder sagst du, sag dann immer ein Teil von deinem Kopf, da war dies, da war jenes, ja, weil wir laufen ja durch einen Ort und wir haben ja nicht das Hintergrundwissen wie du. Wie geht ein Frank Herwig durch Bruchköbel?
Ich würde sagen, bei mir ist es noch nicht ganz so extrem, wie es jetzt praktisch bei der älteren Generation ist. Also wenn ich dann teilweise meinen Vater mit seinen Freunden sehe, wenn die dann anfangen zu erzählen und dann erzählen die aber, wer wann wo in dem Haus gewohnt hat und mit wem der die dann irgendwo zusammengezogen, umgezogen, weggezogen. All diese Geschichten, diese Familiengeschichten, diese Beziehungsgeschichten, die, das ist natürlich so ein bisschen das Spannende. Das fehlt mir natürlich so ein bisschen. Jüngere Generation, da hat man nicht so die tiefen Einblicke drin, aber man hat schon so ein bisschen Gespür für Veränderung von Gebäuden. Einfaches Beispiel, als kleines Kind ist man beim Bonnmarkt am Parkplatz gelaufen und stand an der Pferdekoppel. Mhm. Und meine Tante hat immer gesagt, die Pferde sind Whisky und Gin. So mit den Pferden bin ich als kleiner Stöpsel irgendwo groß geworden. Danach ist da praktisch die Pferdekoppel weggekommen und dann ist ein Parkdeck geschaffen worden. Dieses Parkdeck war sehr lange prägend für den Ort. Es war für einige Jugendliche auch immer ein zentraler Treffpunkt im Ort, weil man hatte wenig Alternativen, wo man dann als Jugendlicher vielleicht seine Zeit verbringen kann. Das ist mittlerweile auch Geschichte. Oder das neue alte Rathaus. Also das Rathaus, was es nicht mehr gibt.
Ja, wir waren ja eine Zeit lang, waren wir die einzige Stadt im Umkreis mit 2 ungenutzten Rathäusern.
So kann man es natürlich auch sehen. Nein, aber das Interessante zum Beispiel ist, meine Oma hat am Rathaus gelernt und gearbeitet. Und die hatte angefangen im alten Rathaus nach dem Krieg, hat dort gearbeitet und war dann die erste Person im neuen Rathaus, die dort im Standesamt getraut wurde. Mhm. Das Rathaus kennen jetzt vielleicht noch die Menschen so um die 20.
Ja, stimmt.
15 wird schon schwierig. Für die ganzen Jüngeren, die kennen das gar nicht mehr.
Ja.
Das ist vergangene Geschichte. Und das ist das, wo ich sage, da sollte man vielleicht ab und zu auch einfach mit einem offenen Auge durch den Ort gehen und gerade einen Blick auf das werfen, was sich verändert. Und vielleicht auch mal Dinge nochmal neuer betrachten oder anders betrachten, auch wenn man schon 1000 Mal dran vorbeigegangen ist. Und ist ja mein schönstes Beispiel ist immer, wie viele Ziffernblätter hat der Kirchturmuhr? Mhm. Ich werde es jetzt nicht beantworten.
Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Also ich sehe immer 2. Ich achte jetzt aber auch nicht so drauf. Wobei man sieht ja auch von vorne nur 2. Müsste man jetzt eine Exkursion machen. Wollen wir das in unsere lieben Hörer so als Hausaufgabe?
Wir laufen da aber heute nicht hoch, oder?
Das wäre, wäre jetzt tatsächlich einfach mal eine Anregung. Einfach um zu zeigen, macht die Augen auf und guckt euch den Ort wirklich an. Also ich meine, viele, viele Ecken, viele Gebäude, die hat man 1000 Mal gesehen. Man hat sie aber nicht mehr bewusst gesehen. Und ich sag, dafür so einen Blick so ein bisschen zu schärfen, das kann sehr spannend sein.
Hast du, gib den Leuten nochmal einen Tipp. Hast du noch einen zweiten Banger, den du jetzt hier raushauen könntest?
Ja, ich sag mal, was vielleicht auch interessant ist, weil der Platz jetzt auch neu gemacht wurde, also relativ neu gemacht wurde, der Trompeterstein.
Ja.
Trompeterstein, wissen alle ungefähr, dass es sowas gibt. Man weiß nicht ungefähr, wo es ist.
Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, ob er an der gleichen Stelle geblieben ist.
Soweit ich weiß, ja.
Okay.
Gut. Aber
die Sandra weiß es nicht, so wie sie
guckt. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe den Trompeterstein erstmalig wahrgenommen. Ich kannte diesen Platz unter dem Begriff Macaway in den 80er Jahren. Als es darum ging, dass irgendwie in der Presse angekündigt wurde, dass der Platz am Trompeterstein neu gestaltet wird. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwas in Issigheim oder so. Bis ich mich in diesen Artikel reingelesen habe und gedacht habe, ach guck, ich habe diesen Stein nie wahrgenommen, bis dahin. Und seitdem denke ich mir immer, warum ist dir das nie aufgefallen?
Ich habe da eine besondere Geschichte zu dem Stein, die lasse ich aber jetzt aber weg.
Oh. Aber ihr wolltet den nicht mal irgendwann verstecken.
Die Geschichte steckt der Thorsten in die Shownotes.
Okay, gut, also wir nehmen das mit. Die Hausaufgabe ist, lauft durch Bruchköbel mit offenen Augen und schaut euch auch mal die Schilder vielleicht an. Da sind ja jede Menge Schilder auch angebracht.
Ja.
Ja, die man auch, wenn man in Bruchköbel aufgewachsen ist, auch gar nicht mehr so wahrnimmt und sieht. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. Wenn ich demnächst hier rumlaufe, gucke ich einfach mal, was da genau draufsteht.
Ich weiß sogar, wo das Henkershäuschen ist.
Das Henkershäuschen?
Ja.
Ja, siehst du, da weißt du jetzt mehr als ich.
Und ich habe mal im ehemaligen lutherischen Pfarrhaus gewohnt.
Gut. Ein Blick auf die Uhr, mein lieber Frank. Wie sieht denn so die Zukunft vom Verein aus, jetzt aus deiner Sicht? Du hast eingangs erwähnt, so, dass es weniger aktive Mitglieder gibt, dass es doch mehr passive sind. Wo steuert ihr denn hin? Und was ist denn so dein Wunsch, ja, den du jetzt hier mal äußern kannst? Vielleicht hört ihn ja jemand und fühlt sich da bemüßigt, da mitzumachen oder jetzt beiseite zu stehen.
Ja, ich sag, das ist im Endeffekt die Suche, wie in jedem Verein auch, nach helfenden Händen, nach Unterstützung, damit der Geschichtsverein halt nicht Geschichte wird, sondern weiter Geschichte erzählen kann. Die Schwierigkeit, die wir halt haben, ist tatsächlich, dass der jetzt aktive Vorstand schon angekündigt hat, praktisch bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr anzutreten.
Die ist dann wann?
Die ist nächstes Jahr im März. Liegt einfach daran, dass da jetzt der Altersschnitt um die 80 Jahre ist und irgendwo da auch so dieses Gefühl da ist, man muss es mal in junge Hände geben. Das heißt, wir suchen neue Mitstreiter, die dann bereit sind, dort eben auch so ein bisschen Verantwortung mit zu übernehmen. Eigene Ideen mit reinbringen, eigene Ansichten mit reinbringen, irgendwo mithelfen, diesen Verein irgendwo weiter voranzubringen, voranzutreiben. Das wäre so mein Wunsch, meine Bitte. Natürlich an alle Mithörenden, einfach die Geschichte weitererzählen, Werbung machen. Vielleicht finden wir dann eben tatkräftige Unterstützung, dass wir im Vorstand dann entsprechend nächstes Jahr dann auch weitermachen können.
Ja, das war ja auch ein Stück weit unser Ansinnen, gell, Sandra, ja. Als wir mit dir zusammengesessen haben und du über die Geschichte von Bruchköbel so berichtet hast. Und wir machen ja die Vorgespräche immer über Teams und da haben ja die Augen geleuchtet. Da musste ich mir eine Sonnenbrille aufsetzen. Ja, und du machst das so packend, dass wir sagen, wir müssen hier unbedingt eine Folge drüber machen. Und wir haben eben gerade im Werbeblock, als der Werbeeinspieler gelaufen ist, darüber nachgedacht, auch nochmal eine zweite Folge da an den Start zu bringen, weil da gibt es noch so viele Geschichten, die erzählt werden können. Wir dürfen natürlich hier nicht nur spoilern, weil die Gäste sollen ja auch noch hierher kommen, ne, Frank, oder?
Ja, ich sag mal, der Fundus an Geschichten ist groß. Es ist wirklich angefangen von der frühen älteren
Bronzezeit.
Ja, ich sag, auch da kann man interessante Geschichten erzählen. Aber so die gesamte Entwicklung des Ortes, die Darstellung praktisch des Ortes in Bildern. Wir haben noch nicht über die Küchenmöbelfabrik gesprochen. Wir haben noch nicht davon gesprochen, dass da tatsächlich mal Flugzeuge gebaut werden sollten.
Ein Wahnsinn, ja.
Wir haben nicht gesprochen über die Sportvereine des Ortes. Ich bin leidenschaftlicher Handballer. Für mich war das damals sehr, sehr interessant zu hören und zu sehen, dass wir A, in Bruchköbel, Kernstadt, zwei Handballvereine hatten, die auch gegeneinander Handball gespielt haben in der Liga, aber eben auch in Rostock einen Handballverein und in Niederissigheim einen Handballverein hatten. Also auch die Sportvereine haben eine große Wandlung erlebt und sehr viel Veränderung gehabt. Der erste große Schachverein war tatsächlich in Oberissigheim. Und die haben tatsächlich auch große Turniere ausgetragen. Das war bevor dann die Schachfreunde sich hier in Bruchköbel dann irgendwann mal gegründet hatten. Also es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Geschichten
noch definitiv.
Ich sehe uns schon heute nicht das letzte Mal zusammen.
Ja, definitiv. Vor allem, wenn ich jetzt hier rumschaue und sehe hier Buttergewinnung und Wagen, der Rabattmarkt und was hier so an Exponaten noch rumsteht. Ich glaube, da können wir nochmal...
Und wir sind nur in einem Raum, ja.
Ja. Genau, und da können wir schon nochmal uns hier zusammensetzen. Judy, aber für heute, glaube ich, oder? Sind wir durch, ne? Das war
für heute, ja, mit dem Wissen, dass es eines Tages weitergeht. Herbst.
Im Herbst, genau. lieber Frank, wir sagen vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Ja, für diese spannenden Ausführungen, ja, von Kugeln, die gefunden wurden und vor allen Dingen...
Ich gucke jetzt nur noch auf den Boden, wenn ich unterwegs bin.
Ja, von dem Herrn Pfarrer Ritius, das ist schon alles sehr, also sehr eindrücklich gewesen. Das hat schon was mit einem gemacht und vielen Dank für die Arbeit, die du und vor allem die Generationen vor dir hier reingesteckt haben und es wäre wichtig, dass das hier weiterlebt, ja.
Absolut. Dankeschön.
Wir wünschen euch viele Interessierte, die eure Arbeit weiter unterstützen, mitgestalten und vielen Dank. War sehr interessant. Dankeschön.
Danke euch und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht.
Wir bitten darum.
Wir bitten darum. Ja, also in diesem Sinne, tschüss.
Ciao.